Micro Europa.
Sounds
moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Nachhaltigkeit wird immer notwendiger, besonders im alltäglichen Konsum. Ständig sehen und verursachen wir Plastikmüll, der spätestens in den Weltmeeren alles andere als nachhaltig ist. Wie können wir das ändern? Ein ähnliches Problem haben wir mit der Lebensmittelverschwendung. Erst wird zu viel produziert und dann verderben die wertvollen Lebensmittel. Tonnenweise Obst, Teigwaren, Milchprodukte und ja, auch Fleisch und Fisch. Muss das so weitergehen? Und wie sieht es mit unseren Klamotten aus? Antworten auf diese Fragen gibt's in der heutigen Mikro-Europa-Sendung auf der Wüstenwelle Tübingen-Reutlingen. Mein Name ist Yannick Köhler. Nachhaltig wollte auch die Band Moi et les Autres ihr Album Bio aufnehmen. An der frischen Luft. Leider mussten sie doch ins Studio ausweichen. Zu viele Störgeräusche. Wir hören jetzt den Titelsong Bio.
Nous sommes tous des musiciens, responsables et concernés. Pour que le monde puisse respirer, nous circulons sur nos vélos. Pour que les abeilles soient sauvées, nous ne mangeons que du bio.
Bio, bio, bio.
Nous ne sommes pas de beaux parleurs, nous nous passons de nos micros. Nous nous passerons de haut-parleurs pour faire de la chanson bio. Nous ferons de la zik en acoustique, loin des voitures, dans la nature. Nous sommes partis de bon matin, nous sommes partis sur les chemins. Pour le matériel sans sono, il a fallu prendre l'auto. Il faut bien vivre avec son temps, on veut pas être bio tout le temps.
Bio, bio, bio.
Nous avons trouvé notre prêt, mais l'herbe y était bien trempée. Avec nos bottes en caoutchouc, nous pataugions dans la gadoue. C'est pas toujours très rigolo, ni très facile d'être écolo.
Bio, bio, bio.
Nous avons cherché des cailloux pour que la controverse tienne debout et aider notre ami Simon à mettre sa batterie d'aplomb. Pour faire de la zik en acoustique, loin des voitures, dans la nature. Mais quand il va à l'accordéon, attaque son premier solo, on entend plus l'horizon, un homme qui arrive sur sa moto. Il faut bien vivre avec son temps, on peut pas être bio tout le temps.
Bio, bio, bio.
David piqué par les moustiques fait de grands gestes pathétiques. Andreas montre les nuages qui semblent annoncer l'orage. C'est pas toujours très rigolo, ni très facile d'être écolo.
Bio, bio, bio.
Qu'importe, chantant sous la pluie, pour qu'on m'entende, je m'égosille. Quand il se remet à faire beau, je croasse comme un crapaud. On fait de la zik en acoustique, loin des voitures, dans la nature. Pourquoi ne pas se replier sous l'auvent du supermarché? Bio, bio, bio. Finalement, on a opté pour un studio bien équipé. Il faut bien vivre avec son temps, on peut pas être bio tout le temps.
Bio, bio, bio,
bio.
Moi et les autres mit Bio. Absolut nicht Bio ist die weltweite Situation mit den ansteigenden Mengen Plastikmüll. Wenn wir ans Meer denken, spüren die meisten von uns schon den Sand zwischen den Zehen, heiße Temperaturen und tiefrote Sonnenuntergänge. Es gibt aber eben auch die Kehrseite. Sie ist zum Beispiel sichtbar, wenn man morgens einen Strandspaziergang macht. Chris Landrock tut etwas gegen den Plastikmüll. Mit mehr Kreativität. Er ist Surflehrer, Umweltaktivist und Künstler. Marlene Wittmann stellt ihn und seine Arbeit vor.
So hört es sich an, wenn Chris Landrock in seinen Kisten nach passenden Plastikteilen für seine Kunstwerke sucht. Chris ist 38 Jahre alt, hat an der Universität in Bremen Mathe und Sport auf Lehramt studiert. Als Surflehrer verbringt er die meiste Zeit des Jahres am Meer, in Andalusien, Galizien oder Frankreich und sammelt nun seit 10 Jahren Plastikmüll in allen Formen und Farben.
Ich habe eigentlich immer für mich selbst schon Treibholz und Muscheln und schöne Sachen am Strand gesammelt und irgendwann kam der Punkt, wo ich dann mehrere Plastikteile aufgesammelt habe, gedacht, warum ist davon mehr dort als das, was ich eigentlich finden will, und habe ich ein Trashface, ein Müllgesicht gemacht und so ist das Ganze gestartet.
Unter dem Motto Art Against Waste fertigt er Unikate aus Treibgut an. Mehr Kreativität. Das ist maritime Kunst, um ein Bewusstsein für die Problematik des Plastikmülls in den Ozeanen zu schaffen. In unseren Meeren befinden sich derzeit über 150 Millionen Tonnen Plastikteile. Unvorstellbare Mengen. Chris Landrock findet an den Stränden Müll aller Art. Plastikteile, Tüten, Taschen und Flaschen.
Das meiste schmeiße ich natürlich weg. Ich behalte nicht alles und mache daraus Kunst. Aber die Sachen, die ich behalte, sind oftmals so Kleinteile, die ich dann versuche, auf künstlerische Art und Weise in Werke zu integrieren, dass die eine neue Bedeutung haben und die Menschen erst recht in Städten darauf aufmerksam machen, wie krass die Meere eigentlich verschmutzt sind, weil in der Stadt kriegt man es ja meistens mit und schiebt das Problem gerne mal von sich.
Neben seiner Kunst besucht er Schulen, bietet Workshops an oder hält Vorträge. Auch in den Surfcamps, in denen er als Surflehrer arbeitet. Er klärt die jüngeren Generationen auf und veranstaltet mit ihnen verschiedene Cleanup-Aktionen. Ob an den Stränden von Andalusien, Galizien oder Frankreich. Er hat schon vieles gesehen, das an die Strände nicht hingehört.
Ich schockt mittlerweile fast gar nichts mehr, weil ich schon Fernseher am Strand gesehen habe, Mikrowellen, Autoreifen, was natürlich weit über die Plastikmüllproblematik hinausgeht. Aber ja, es gibt auch manche Strände, da finde ich vermehrt ganz viel kleinen Plastikspielzeug. An anderen finde ich ganz viele HP-Druckerpatronen. Und so ist es wirklich immer regional, was man findet. Und auch spannend, welche Wege der Plastik dann überhaupt nimmt.
Das Plastik nimmt eine lange Reise auf sich. Die Belastung der Meere kommt von wenigen Flüssen, vor allem in Asien. Und das Plastik gelangt so in den Nordpazifik, Indischen Ozean oder Atlantischen Ozean. Die Müllflächen in den Meeren haben mittlerweile eine Größe von Mitteleuropa. Eine ungeheure Belastung für die Umwelt.
Verschiedene Plastiksorten brauchen natürlich verschieden lange, bis sie sich zersetzen. Wenn sie zersetzt sind, sind sie nicht weg, sondern lösen sich entweder in die Bestandteile auf, Rohöl und verschiedenste Chemikalien. Die meisten Plastiksorten dauern mehrere hundert Jahre, bis sie auseinanderbrechen. Und zum Beispiel Flaschen sind es da, glaube ich, bei 300-400 Jahren, Fischernetze sogar ganze 600 Jahre. Und so ist jede Plastikart bestimmt lange im Umlauf. Und dann, wie ich sagte, wenn sie zerbrechen durch Sonne, Salz, Wasserströmung und anderem, dann haben wir eigentlich größere Probleme, weil dann sind die ganzen kleinen Plastikteile im Meer, die rumschwimmen und die werden dann wieder als Plankton verwechselt, von Kleinstlebewesen aufgenommen und landen so in der Nahrungskette.
Das Plastik vergiftet die Umwelt, den Menschen und die Tiere auf vielfältige Weise. Ihm als Surfer liegt das Meer besonders am Herzen. Im Frühjahr und Sommer, insgesamt 6,5 Monate im Jahr, sieht er tagtäglich das Ausmaß der Verschmutzung der Meere.
Je nach Strand, wo man am Surfen ist, findet man definitiv auch beim Surfen im Wasser Plastikmüll, also nicht nur am Strand, was angespült wird. Und das ist je nach Region total unterschiedlich. Dort, wo große Müllwirbel sind und Strömung und Windverhältnisse so stehen, findet man manchmal wirklich 20 Meter Teppiche am Strand und natürlich findet man auch im Wasser ganz viel. Ja. Für Surfer selbst ist der Plastikmüll jetzt, glaube ich, keine große Gefahr. Klar, wäre es total blöd, wenn man unter Wasser taucht und auf einmal ist man im Gesicht mit einer Plastiktüte. Aber die größere Gefahr ist eigentlich für die Tierwelt.
Die Plastiktüten sind in der Plastikmülldebatte bereits in der Politik und mitten in der Gesellschaft angekommen. Das Verbot von Einwegplastik in Europa ab 2021 zeigt ein Umdenken in der Gesellschaft. Aber man kann auch jetzt schon seinen Beitrag für eine bessere Umwelt leisten, indem man auf Alternativen zum Plastik zurückgreift.
Natürlich fängt es damit an, wenn man einkaufen geht, dann weiß man, dass man einkaufen geht, nimmt sich eine eigene Tüte mit. Wenn man was trinkt, hat man seine eigene Glasflasche dabei. Wenn man sich was zu essen zum Mitnehmen irgendwo holt, hat man seinen eigenen Behälter dabei. Es gibt die Holzzahnbürste. Also es gibt wirklich in jedem Bereich eine Ausweichmöglichkeit. Plastik ist ein junger Rohstoff, der in den 50er Jahren produziert wurde und davor gab es auch Ausweichmöglichkeiten. Und das ist jetzt einfach nur eine Bequemlichkeit, die sich eingeschlichen hat. Aber jede Entscheidung für ein Plastikprodukt ist meiner Meinung nach eine Entscheidung fürs eigene Wohl und gegen die Natur.
Es entsteht mittlerweile immer mehr Druck auf die Politik und die Industrie. Auch die Medienberichterstattung ist zum Thema Plastikmüll präsenter geworden. Chris Landruck findet, es muss noch deutlich mehr geschehen. Und bis dahin setzt er sich weiter für die Umwelt ein und macht mit seinen Kunstwerken auf die Verschmutzung der Meere aufmerksam.
Marlene Wittmann über Chris Landruck, der sich mit viel Engagement und Motivation für die Umwelt einsetzt und auf das Problem des Plastikmülls mit seiner Kunst aufmerksam macht. Die australische Band King Gizzard and the Lizard Wizard kritisiert ihrerseits mit dem Song Planet B die Verschmutzung unserer Umwelt. Laute Gitarren gegen den Klimawandel bei King Gizzard and the Lizard Wizard. Ihr habt gerade ihren Song Planet B gehört. Weiter geht's mit Waiting for the End of the World von Elvis Costello.
The man from the television crawling to the train and when 20 minutes later. The legendary hitchhiker says that he knows where it's at. Now I'd like to go to Spain or somewhere like that. With a two-tone Bible and his funny cigarettes, his suntan lotion and his castanets and wise.
Waiting for the End of the World von Elvis Costello. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt und kommen lieber zu einer weiteren Nachhaltigkeitsbaustelle, Lebensmittelverschwendung. Etwa 4 Milliarden Tonnen Lebensmittel werden weltweit jedes Jahr produziert. Davon landen jedoch rund 1,3 Milliarden Tonnen auf dem Müll. In Deutschland sind es laut WWF allein etwa 18 Millionen Tonnen. Ihr könnt euch diese Zahl nicht vorstellen, ich auch nicht. Deshalb habe ich mal nachgerechnet. 18 Millionen Tonnen entsprechen 600.000 Lkw-Ladungen mit je 30 Tonnen. Die Foodsharing-Initiative unternimmt etwas gegen diese enorme Verschwendung. Regelmäßig aktive Foodsaver retten überproduzierte und nicht gewollte Lebensmittel und verteilen sie an Interessierte, Organisationen und Bedürftige weiter. Somit setzen sie sich ein gegen unnötige Verschwendung und für einen nachhaltigen Umgang mit Nahrungsmitteln. Tom Pascheka, Anja Hamm und Karin Hamm sind bei Foodsharing in Tübingen aktiv. Wie funktioniert das Konzept und was ist das Ziel? Das wollte Verena Schmidt von Ihnen wissen.
Zu krumme Gurken, Äpfel mit kleinen Macken oder Produkte, die zu teuer oder zu billig sind, wandern im Handel zu 90% vom Regal direkt in die Tonne, auch wenn sie noch genießbar sind. Oft aus Achtlosigkeit führen zu viel eingekaufte Waren oder zu große Packungen auch in Privathaushalten täglich zu vermeidbarem Lebensmittelmüll. Und das, obwohl noch immer rund 822 Millionen Menschen weltweit an Hunger leiden. Die Foodsharing-Initiative gibt Privatpersonen, Händlern und Produzenten die Möglichkeit, ungewollte und überproduzierte Lebensmittel kostenlos anzubieten, abzuholen und weiterzuverteilen. In einer Art Lebensmitteltauschbörse können Menschen übrige Lebensmittel, die drohen schlecht zu werden, mit anderen teilen. Tom Pascheka ist seit ein paar Monaten in Tübingen als Lebensmittelretter tätig. Welche Menge bei so einer wöchentlichen Abholung bei Bäckereien, Bioläden oder Supermärkten zusammenkommt?
Man kann es nur über pro Betrieb sagen. Also ich sage mal, bei einem kleinen Betrieb, wenn da eine Abholung in der Woche ist, sind es ungefähr 5 bis 10 Kilo. Das ist wenig. Da holt meistens dann auch nur einer ab. Und beim Kaufland sind es dann, wenn es einmal abgeholt wird pro Woche, dann können es auch schon mal 50 bis 100 Kilo werden. Je nachdem, welche Kauflandfiliale, aber ist alles schon gewesen. Die Leute kommen dann meistens zu 5, zu 6 und 3 davon kommen dann mit Auto. Und das dann jede Woche.
2012 wurde in Anlehnung an den Film Taste the Waste der Foodsharing e.V. mit der Plattform foodsharing.de gegründet, die ermöglichte, Essenskörbe mit anderen zu teilen. Raphael Fellmer, der zuvor in mehreren Supermärkten containerte, schloss zur gleichen Zeit die erste Kooperation mit einem Supermarkt in Berlin und startete die Plattform lebensmittelretten.de. 2014 fusionierten beide Plattformen zu Foodsharing. Laut Foodsharing wurden seit Beginn ungefähr 30 Millionen Kilogramm Lebensmittel von mittlerweile knapp 69.000 Foodsavern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und anderen europäischen Ländern gerettet. Tom Pascheka ist zusätzlich zu den Foodsaver-Aufgaben als Botschafter für den Bezirk Rottenburg aktiv, wo er sich um die Einführung neuer Foodsaver kümmert und Foodsharing in seinem Bezirk repräsentiert.
Ich habe mit Foodsharing 2015 angefangen in Saarbrücken. Da habe ich dann mitgeholfen, die Gruppe ein bisschen aufzubauen. Erst einmal war es eigentlich so, dass ich einfach mal sehr neugierig war, was es eigentlich ist, und habe dann aber gemerkt, dass es ein großes Thema ist, weil es ein großes Problem ist in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt, diese ganze Verschwendung, und wollte dann eben auch aktiver sein, indem ich dann mithelfe bei den Kooperationen, das heißt Betriebe ansprechen für Kooperationen, für Abholungen und aber auch gleichzeitig eben Leute zu sensibilisieren für das Thema, insbesondere durch Veranstaltungen, also die wir dann organisieren, Kochabende, öffentliche Kochabende, Schnippelpartys, um das Thema auch publik zu machen.
Foodsaver sind registrierte Mitglieder auf der Koordinierungsplattform foodsharing.de. Sie holen regelmäßig Lebensmittel von den inzwischen ca. 6.300 kooperierenden Betrieben ab. Danach sortieren sie die Lebensmittel selbstständig in genießbare und nicht mehr genießbare und verteilen sie weiter. Um Foodsaver zu werden, muss man sich über ein Quiz qualifizieren und dreimal probeweise Lebensmittel bei einer teilnehmenden Firma abholen. Aber nicht nur Foodsaver können Essen retten und weitergeben. Auf foodsharing.de kann man per Anmeldung Foodsharer werden und Essenskörbe einstellen. Die Plattform informiert darüber, was wo abgelegt wurde und wie lange es haltbar ist. Außerdem können Foodsharer Lebensmittel direkt in die Verteiler bringen und abholen oder bei Events teilnehmen. Ein Verteiler ist eine Annahme- und Abgabestation für übrig gebliebene Lebensmittel. Der Begriff setzt sich aus den Worten fair und verteilen zusammen und beschreibt, dass man Lebensmittel gerecht und fair an andere weitergibt. Die Floristin Anja Hamm gehört zu den schätzungsweise 300 aktiven Foodsavern in Tübingen.
Ich bin jetzt seit fast 2 Jahren dabei und will das einfach unterstützen, dass keine Lebensmittel entsorgt werden. Einfach Lebensmittel, wo auch noch genießbar sind, wo meistens nicht mal das MAD überschritten ist, sondern auch manchmal nur Lebensmittel, wo ein bisschen eine Macke habe oder irgendwas nicht in Ordnung ist.
Anja Hamms Schwiegermutter Karin Hamm ist ebenfalls bei Foodsharing aktiv. Die beiden besitzen ihren eigenen Blumenladen in Tübingen-Lustnau und gingen noch einen Schritt weiter, um gegen die Lebensmittelverschwendung anzukämpfen. Sie richteten in ihrem Laden einen öffentlich zugänglichen Verteiler ein, in dem man während der Ladenöffnungszeiten Lebensmittel abgeben und abholen kann.
Motivation war eigentlich beizutragen, dass Foodsharing bekannter wird, dass man eben auch andere Leute außer Studenten erreicht.
Zwischen 5 und 10 Leute schauen gezielt täglich bei den beiden im Laden vorbei, ob es etwas gibt, was sie gebrauchen können. Oft seien es aber auch Kunden, die zum Blumenkauf kommen und dann spontan Lebensmittel vom Verteiler mitnehmen, sagt Anja Hamm. Wer eine Verteilerstation eröffnen möchte, muss sie auf der Koordinierungsplattform foodsharing.de registrieren. Der Grund: Ab und zu kommt der Wirtschaftskontrolldienst vorbei und prüft, ob in der Station hygienisch und lebensmitteltechnisch alles in Ordnung ist. Grundsätzlich benötigt man aber den Platz dafür.
Das kann eigentlich jeder, wenn jemand eine Garage zur Verfügung stellt und sagt, oh ja, die brauche ich nicht, ihr könnt hier rein Sachen reinbringen. Machen Sie zum Beispiel in Reutlingen, weiß ich, von einer Frau, die ihre Garage zur Verfügung stellt. Und da hat sie dann eben ihre festen Abholzeiten. Die ist auch Foodsaferin und macht es quasi mehr oder weniger in Eigenregie. Also das geht gut.
Anfangs seien es hauptsächlich Studierende gewesen, die Foodsharing kennen. Mittlerweile nutzen auch Hausfrauen, ältere Leute und Schulkinder von nebenan den Verteiler in Lustnau. Wer etwas in den Verteiler bringt, muss sich an ein paar Regeln halten, denn man darf dort nicht alles ablegen.
Was schlecht geht, ist rohes Fleisch, obwohl in dem Verteiler auch meistens ein Kühlschrank vorhanden ist, aber das ist immer ein bisschen kritisch. Und kein Alkohol, das ist auch ganz wichtig, weil eben jeder drauf Zugriff hat und man kann nicht kontrollieren, ob nicht ein Kind kommt.
Vor allem Bäckereien, Lebensmittelgeschäfte, Bioläden oder die Tafel kooperieren mit Foodsharing. Oftmals fragt die Initiative bei einschlägigen Betrieben an, ob sie an einer Kooperation interessiert sind. Viele seien anfangs kritisch, stimmen einer Zusammenarbeit dann aber häufig später zu, sagt Tom Pascheka. Kommt eine Kooperation zustande, gibt es zwar keinen richtigen Vertrag, jedoch genaue Absprachen, zum Beispiel wer wann was und wo abholt. Außerdem müssen die Foodsaver eine Rechtsvereinbarung unterschreiben. Die Haftung für den jeweiligen Betrieb ist ausgeschlossen. Die Foodsaver übernehmen die volle Verantwortung. Die Logistik bei den Abholungen ist häufig eine Herausforderung.
Es wird immer ein Termin ausgemacht, auch mit den Läden, wann man es abholen kann. Meistens ist es natürlich abends, wenn die Läden zu sind, wenn sie Schluss machen, genau, wenn sie aufräumen. Und man geht hin und meistens sind immer mehrere Foodsaver dann da, entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Manchmal ist wirklich Auto auch wichtig, weil es wirklich sehr viel ist, auch große, schwerere Menge. Und holt es ab und bringt es in den Verteiler oder tut es so verteilen dann.
In den Semesterferien könne es manchmal zu Problemen bei der Abholung kommen, da viele Foodsaver Studenten seien und sich deshalb nicht in Tübingen befänden, sagt Anja Hamm. Die Abholungen werden aber detailliert geplant und laufen meist reibungslos ab, sodass die Verteiler immer gut gefüllt sind.
Wir haben das Glück, dass wir im Moment eine Foodsaverin haben, die ganz regelmäßig abholt. Deswegen ist bei uns zumindest mit Brot immer sehr gut versorgt. Aber es gibt auch Zeiten, da ist mal eine ganze Woche gar nichts.
Foodsharing entstand ursprünglich aus der Idee des Containers. Doch Containern ist in Deutschland, anders als zum Beispiel in der Schweiz, weiterhin illegal und gilt als Diebstahl. Denn der Inhalt in den Containern bleibt Eigentum des Supermarkts, solange die Müllabfuhr sie noch nicht geleert hat.
Ich verstehe es nicht, warum man das macht, dass man es verbietet. Weil da sind so viele tolle Lebensmittel noch drin und ob die jetzt im Müll lande oder bei Foodsharing.
Ja, wir könnten in einer Gesellschaft leben, wo wir gar nicht containern müssten. Von dem Verbot halte ich selbst nichts, weil es ja nichts bringt. Also entweder kann man mit Foodsharing kooperieren oder man lässt dann wenigstens das Containern, was für mich ja natürlich auch nie ein Idealfall sein wird, aber dann lässt man das wenigstens zu.
Wer beim Containern über einen Zaun oder ein Tor klettert, geht außerdem das Risiko ein, eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs zu kassieren. Neben der aktiven Lebensmittelrettung setzt sich Foodsharing auch in den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bildungsarbeit und Politik für ein Umdenken ein. In Frankreich etwa gibt es bereits ein Gesetz, das Supermärkte dazu verpflichtet, überzählige Lebensmittel kostenlos an Bedürftige abzugeben. Immerhin starteten hierzulande 2019 die Deutsche Umwelthilfe DUH und Foodsharing eine Petition für einen Wegwerfstopp von Lebensmitteln für Supermärkte sowie verbindliche Zielvorgaben bei der Reduzierung von Lebensmittelverschwendung für Unternehmen. Auch Tom Pascheka ist für eine radikalere gesetzliche Änderung beim Thema Lebensmittelverschwendung.
In Deutschland müsste man erst einmal den Schritt eingehen, den Frankreich gemacht hat vor einigen Jahren, und zwar, dass es nicht erlaubt ist, für Supermärkte überhaupt Lebensmittel wegzuwerfen. Das heißt, dass sie verpflichtet sind, diese Lebensmittel, die zu viel sind, an soziale Einrichtungen oder wo auch immer zu spenden. Und das wird in Frankreich sehr stark kontrolliert und wenn man es nicht macht, dann gibt es hohe Geldbußen. Es mag in Frankreich auch nicht perfekt sein, weil davon nur alle Supermärkte ab 400 Quadratmeter betroffen sind. Das heißt, die Kleinen können trotzdem machen, was sie wollen. Das heißt, sie sind da ausgeschlossen, aber trotzdem ist das schon mal ein wichtiger Schritt, der in Deutschland eben noch nicht da ist. Und das muss erst einmal gesetzlich verankert sein, dass die Supermärkte grundsätzlich nichts in die Tonnen werfen dürfen.
Verpflichtung, übrige Lebensmittel zu spenden. Anlass zu dieser Gesetzesänderung 2015 war, dass manche Supermärkte in Frankreich zuvor Chlorbleiche über Lebensmittel gossen, um sie für das Containern ungenießbar zu machen. Foodsharing setzt sich mit der Lebensmittelrettung für den Schutz der Umwelt ein. Das Ziel ist, die natürlichen Ressourcen auf der Erde zu schonen, denn Lebensmittel zu verschwenden heißt auch, die hierfür aufgewendeten Ressourcen wie Wasser, Rohstoffe für Verpackung oder Landfläche zu verschwenden. Über 80% der Deutschen, die Lebensmittel wegwerfen, gaben in einer Umfrage das abgelaufene Haltbarkeitsdatum oder verdorbene Ware als Grund dafür an. Weitere Gründe sind der Kauf von zu vielen Lebensmitteln oder zu große Packungen. Anja Hamm und Tom Pascheka appellieren an die Menschen zu einem bewussteren Umgang mit und der Wertschätzung von Lebensmitteln.
Dieses Bewusstsein einfach immer mitzuhaben und sich nicht von gewissen Dingen wie Werbung, was ja leicht passiert, ablenken lassen. Und da geht das schon los. Und das wäre schon ein wichtiger Schritt.
Ich würde natürlich drauf schauen, was sie wirklich brauchen. Nicht übertrieben viel kaufen, lieber alle 2 Tage gehen zum Einkaufen, dass wirklich auch nichts verschwendet wird. Und ja, auch vielleicht mal bei Foodsharing gucken, ob sie was brauchen können, weil die Lebensmittel kann natürlich auch jemand noch brauchen.
Denn wenn man generell bewusster einkauft, muss man auch hinterher nicht so viel wegwerfen. Foodsharing ist mittlerweile so bekannt, dass immer wieder neue Kooperationspartner mit einsteigen und Mitglieder sich registrieren. In Tübingen sei man mit 7 Verteilern und einem Lastenrad, das in der Gruppe geteilt werden kann, logistisch gut aufgestellt.
Es wird im Rathaus wird es schon sehr genutzt, weil jeder kennt den Verteiler, es ist zentral und es ist direkt im Foyer vorne, das heißt, man muss nur direkt reingehen und da steht schon Foodsharing. Und ich habe ab und zu beobachtet, kurz nachdem ich mal was reingestellt habe und den Verteiler gereinigt habe, dass dann auch 5 Minuten später jemand reinkam, vielleicht zufällig, und dann aber direkt zum Verteiler gegangen ist, um nachzuschauen, was gibt es.
Durch engagierte Foodsaver, Lebensmittelbetriebe und Privatpersonen spart man eine Menge der gesamten Verschwendung von Nahrungsmitteln ein. Trotzdem muss im Hinblick auf die Lebensmittelrettung noch viel passieren, sowohl gesetzlich als auch in den Köpfen der Menschen, denn ein Umdenken erfolgt nicht von heute auf morgen. Nur indem jeder Einzelne seinen Teil dazu beiträgt und verantwortlich handelt, können wir den Wahnsinn der Verschwendung stoppen. Tom Pascheka versorgt oft sich selbst und seine WG mit geretteten Lebensmitteln, da immer sehr viel übrig ist, vor allem Backwaren und Brot.
Was mir halt aufgefallen ist, dass es immer noch zu viel Brot und Backwaren gibt. Also wir holen bei vielen Bäckereien ab. Das heißt, es ist alles gut, dass wir das abholen, aber im Endeffekt, wenn Bäckereien trotzdem nicht in der Lage sind, ihre Backwaren zu reduzieren oder so ihre Produktion zu reduzieren, dann sind wir eigentlich nur welche, die das ausbaden. Und das geht dann immer so weiter. Das Ziel ist ja eigentlich, dass es uns irgendwann nicht mehr gibt, sondern dass wir die Menschen so sehr sensibilisieren, dass sie ihre Mengen so gut einschätzen können, dass wirklich minimale Reste nur noch sind. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Und das ist eben in Tübingen und aber auch in anderen Städten leider nicht der Fall, weil viele eben immer noch so viele Mengen haben, die wir zwar retten können, wir schaffen das, aber manchmal grenzt das auch an unseren Kapazitäten.
Verena Schmidt über die Initiative Foodsharing und das Problem der weltweiten Lebensmittelverschwendung. Die ehrenamtlichen Lebensmittelretter des Projektes wollen in Deutschland eine neue Kultur der Achtung gegenüber Essen leben. Das langfristige Ziel ist, die Wertschätzung für Lebensmittel zu steigern und Menschen für das Thema zu sensibilisieren. So hofft Foodsharing, sich selbst überflüssig zu machen, sobald die Verschwendung von Lebensmitteln ein Ende hat.
On the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Our things ain't what they used to be. Radiation underground and in the sky, animals and birds who live nearby are dying. Mercy, mercy, me. All things and what they used to be. What about this overcrowding?
crowded land. How much more will you from man? Can't you stand?
Marvin Gaye hat schon 1971 im eben gehörten Song Mercy, Mercy Me, The Ecology auf die Verschmutzung und Zerstörung der Erde hingewiesen. Genau darum geht es auch der norwegischen Musikerin Storm. Wir hören sie mit Back to Her. Her ist in diesem Fall die Natur der Erde.
Gave birth to a demon. Now the world is on fire. No more fruit in the garden. Only human desire. Oh mama, 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 she's dying. Is she dying? Underneath the mud, rivers red like blood. She's crying. She's crying.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Ihr hört den Campusfunk Radio Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Heute beschäftigen wir uns mit aktuellen Nachhaltigkeitsproblemen, aber auch mit Lösungsansätzen verschiedener Akteure. Später werfen wir dann einen Blick auf ein sehr berühmtes Kleidungsstück.
7. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure and true. Seems it never rains in summer.
Albert Hammond mit It Never Rains in Southern California. Wenn er schon 1972 von Dürre im Westen von Amerika gesungen hat, wird es wirklich langsam Zeit, dass wir uns um mehr Nachhaltigkeit kümmern.
Thank you.
Selbst vor unseren Kleiderschränken macht der Klimawandel nicht Halt, denn die Produktion von Klamotten, insbesondere von Jeans, könnte durchaus nachhaltiger sein. Über sie wurden schon zahlreiche Songs geschrieben, von David Bowie mit Blue Jean, über David Dundas mit seinem Popsong Jeans On, bis hin zu Lana Del Rey und ihrer Ballade Blue Jeans. Verena Schmidt über die Jeans und ihre Ökosünden.
When I wake up in the morning light, I pull on my jeans and I feel alright. So besingt David Dundas 1976 das wohl beliebteste Kleidungsstück der heutigen Zeit, die Jeans. Doch die Jeans gilt unter den Textilien als eine der größten Klimasünder. 1600 wurde im französischen Nîmes der Jeansstoff Serge de Nîmes hergestellt, heute nur noch als Denim bekannt. 250 Jahre später produzierte der deutsche Levi Strauss in den USA die ersten robusten Baumwollhosen für Goldgräber. 1873 ließen er und Jacob David die Jeans patentieren. Knapp 20 Jahre später etablierte sich die Seriennummer 501 als Begriff für das bekannteste und meistgetragene Jeansmodell von Levi's. Die Jeans steht symbolisch für Zeitlosigkeit und war in den 1960ern und 70ern Zeichen für die Friedens- und die homosexuellen Bewegung. Die Hose hat sich bis heute in zahlreichen Passformen, Designs und Schnitten in allen Gesellschaftsschichten etabliert. Allein jeder und jede Deutsche besitzt durchschnittlich 8 Jeansteile. Viele Textilfirmen stellen die Hosen heutzutage jedoch unter schlechten Bedingungen in Niedriglohnländern her. Zu den sozialen Aspekten kommen bei der Textilherstellung ökologische Probleme hinzu. Aufgrund der weltweit verteilten Produktionsschritte kommt es zu langen Transportwegen, die die Jeans zurücklegt, bis sie im Schrank hängt. Die Hersteller transportieren ihre Jeans auf Frachtschiffen, die eine Menge Luftschadstoffe wie Schwefeloxide oder Feinstaub ausstoßen. Die Baumwolle stammt oft aus Südamerika. Für die Anbauflächen lassen die Farmer den Regenwald abholzen. Außerdem behandeln sie die Baumwollpflanze häufig mit giftigen Insektiziden und Pflanzenschutzmitteln, weshalb Bienen und Insekten ihren Lebensraum verlieren. Zahlreiche Textilunternehmen lassen ihre Jeans in Bangladesch oder China mit zu niedrigen Umweltstandards produzieren. Dadurch tragen Firmen aus beispielsweise Europa und der USA zur Luftverschmutzung und zum CO2-Ausstoß in diesen Ländern bei. Sie verpassen sich ein sauberes Image, denn die Verschmutzung dort zählt nicht in ihre eigene Klimabilanz. Dazu kommt, dass die Jeansproduktion die Ressource Wasser enorm belastet. Die Baumwolle des Jeansstoffs ist durstig. Für eine Jeans mit rund 800 Gramm Gewicht benötigt man 8000 Liter. Das meiste geht bei der Herstellung der Baumwolle und der Bewässerung der Felder drauf. Beim Färben und Bleichen der Jeans gelangen giftige Chemikalien meist ungefiltert in die Flüsse und ins Abwasser der Produktionsländer. Theoretisch könnte die Hose, die als widerstandsfähige Arbeitshose entworfen wurde, viele Jahre halten. Heutzutage hat die Jeans allerdings meist keine große Lebensdauer, denn Fast Fashion bestimmt das Einkaufsverhalten vieler Menschen. Schnell produziert, günstig und immer auf neueste Trends zugeschnitten. Wenn die Jeans, die so viele Ressourcen zur Herstellung verbraucht und einen enormen CO2-Fußabdruck hinterlassen hat, auf dem Müll landet, wird sie verbrannt. Wer Jeans liebt, kauft lieber eine Hose weniger, die dafür qualitativ besser, fair und nachhaltig produziert ist. Alternativ kann man der Hose vom Secondhand-Laden oder Kleidertausch eine zweite Chance geben. Zumindest sollte man sich beim Kauf seiner Kleidung bewusst sein, wie sie hergestellt wurde und welche Wege sie zurückgelegt hat, bis man sie im Laden in den Händen hält.
Verena Schmidt über die Jeans und ihren ökologischen Fußabdruck. Das Bewusstsein und die Nachfrage für nachhaltige Mode steigen zum Glück stetig. Immer mehr Menschen und Marken setzen auf einen fairen Herstellungsprozess und ressourcenschonende Materialien. Es kann echt nicht schaden, mal etwas mehr Geld für bessere Qualität auszugeben. Hören wir jetzt einen der vielen passenden Songs über die Jeans, Blue Jean von David Bowie. Blue Jean. Sweeter than blue jean.
got world, or you know, I've got mine. She got Latin roots, she got everything.
David Bowie mit Blue Jean. Jetzt hören wir einen Titel einer noch sehr unbekannten Künstlerin. 2018 erschienen ist er natürlich aufgrund des Themas besonders aktuell, Climate Change von Coolie Savant.
Through skin cells from cell phones like FBI, CIA, Intel. Now where's Anonymous at when they done shot at my back? And these black girls been made into stencils. And you think my pastor don't work for this cash, but he's prayed over souls and your intros. My president ain't black, but he's orange like the gas, and my mask is deformed like a corpse. Rose when awards played a soldier at war, while my nation just bombed a brown boy on his porch. My messiah, sire, take me higher, higher. My provider, sit with me. Hidden garden, if there's no God, well be leaving hell, then this earth is melting. You want a revolution, we are the new pollution. You want a new solution, spiritual evolution. You cry a river to me, the polar bears are blue and they're dying in the ocean. Like where the hell have you been? Liar, 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 pants on fire, fire. Would not doubt you out for this, and have no shame about it, about it. And have no shame about it, about it. Liar, 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 pants on fire, fire. Would not doubt you out for this, and have no shame about it, about it. 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 And have no shame about it, about it.
Climate Change von Coolie Savant ist der letzte Song der heutigen Sendung verklungen. Es gibt zwar viele Probleme mit Umweltverschmutzung und Nachhaltigkeit, aber glücklicherweise gibt es auch viele Menschen, die etwas gegen Verschwendung tun. Einige davon haben wir heute kennengelernt. Die Beiträge stammen von Verena Schmidt und Marlene Wittmann. Bis zum nächsten Mal bei Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon verabschiedet sich Jannik Köhler.